Johannes 21. Lass uns konzentrieren auf das Wort Gottes. Und wenn du Jesus sehen möchtest, es ist nicht so eine sentimentale Wunschdenken. Ich möchte Jesus sehen und ich tue dafür nichts. Ich möchte Jesus sehen. Ja, ich möchte Jesus sehen. Das ganze Jahr bis morgen früh singen und es passiert nichts. Wenn du aber das Wort Gottes siehst mit deinen inneren Augen, dann siehst du Jesus. Und Jesus ist total liebevoll. Er kommt dort, wo du stehst, aber er ist auch manchmal konfrontativ. Je nachdem, was wir nötig haben, was wir brauchen. Jesus sieht dein Herz. Er sieht deine Gedanken. Er sieht, wo dein Herz geteilt ist. Ich würde das gern machen, weltlich und so. Aber eigentlich weiß ich, dass Jesus das will. Aber ich möchte, mein Herz sagt mir das. Aber Jesus sagt mir, tu das nicht. Der Schatz im Acker, das Wichtigste, ist einerseits, was Kim gesagt hat, wo das Kreuz ist, da ist der Schatz. Aber das Wichtigste ist, um diesen Schatz zu haben, muss ich bereit sein, alles zu verkaufen. Der Schatz ist Jesus. Jesus ist unsere kostbare Perle. Und du kannst Jesus nicht finden, wenn du einfach nur so sentimental, religiös, so fromme Wünsche hast. Och Jesus, ich will dir wohl sehen. Aber eigentlich gucke ich lieber ein Krimi im Fernsehen. Oder ich mache dies und ich mache das. Jesus, vergegenwärtige dich mal, wer Jesus ist. Gott ist der Schöpfer des ganzen Universums. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So, Jesus, ich lese euch, bevor ich anfange, weil ich möchte einen Text von Jesus nach der Auferstehung lesen. Aber um das einzuführen, lese ich mal etwas aus meiner stillen Zeit am Morgen. Ich stehe in 2. Korinther 5, ein mächtiges Wort. Zweite Korinther 5, 19. Es ist direkt nach 17 eigentlich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wer hat das erlebt im Leben? Neues geworden. Nicht nur verbal daneben gegeben, sondern neu geworden. Es ist geworden. Es steht nicht geschrieben, du hast es gewünscht und du hast es probiert und dann ist es aus eigener Kraft geschehen. Es ist geworden. Da gibt es nichts, wo du daran noch etwas ändern möchtest. Du gehörst zum Reich Gottes, du gehörst zu Jesus. Und der Weg geht nach vorn. Deshalb sagt Jesus, wer die Hand an den Pflug legt, also anfängt zu arbeiten im Reich Gott, wer die Hand an den Pflug, nicht der Pflug, Fluch, sondern der Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht fähig für das Reich Gottes. Stell dir vor, der Bauer hätte hier die ganze Zeit auf dem Acker gepflügt und er hätte die ganze Zeit zurückgeschaut. Wie kann er dann gerade Furche drehen? Das geht überhaupt nicht. Wenn du arbeitest, musst du voranschauen. Und genau so im Reich Gottes. Du musst vorwärts schauen. Und deshalb ist es wichtig, von Gott den Plan für dein Leben dir geben. Den langfristigen und kurzfristigen Plan. Wer keine Vision hat, der stirbt. Deine Pläne ist nicht deine Vision. Gottes Pläne und Gottes Vision, das ist so viel höher wie deine Pläne. Und das allein bedarf und rechtfertigt, dass man opfert und Opfer und Opfer und Opfer jeden Tag. Und die Pläne Gottes sind nicht zu Ende mit deinem Tod. Die Pläne Gottes, das Leben hier auf dieser Erde und dein Tod ist die Vorbereitung für das, was danach kommt. Regieren mit Jesus 1000 Jahre und danach ist nicht zu Ende. Es geht weiter von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Okay, lass uns, oder ich lese das mal zu Ende. Gott war in Christus. Also Gott war in Christus. Stell dir vor, es ist Gott, der auf dieser Erde gekommen ist. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber. Gott selber. Wenn wir so billig einfach so zum Gottesdienst kommen, religiös und, oh ja, dann esse ich mein Kaugummi dabei und dann rede ich mit meinen Nachbarn und so. Ihr Lieben, dies ist das Haus Gottes. Es ist nicht das Haus Gottes wegen der Gebäude oder weil es früher eine Autowerkstatt war. Du bist auch kein Auto, obwohl du in einer ehemaligen Autowerkstatt bist. Es ist das Haus Gottes, weil er es übernatürlich so bestimmt hat und weil er diese Gemeinde geformt hat. Und somit, jeder von uns ist der Tempel des Heiligen Geistes und gemeinsam sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir zusammenkommen, viele von euch sehen das nicht. Ja, und es bedarf dazu Hunger, geistlich gesehen. Und Hunger bekomme ich, indem ich bitte Gott, mir diesen geistlichen Hunger zu geben. Aber wenn ich wirklich hungrig bin und ich wirklich Gott sehen will, okay, dann bitte ich darum. Und dann, so wie jetzt, sehe ich auch, dass der Raum voll ist von der Herrlichkeit Gottes. Ich bin nicht so weit, Engel zu sehen, aber ich sehne mich danach. Und ich weiß, dass die Herrlichkeit Gottes irgendwie immer kommen möchte in einen Gottesdienst. Und da ist heute Abend. Amen. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst, rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Egal, was du ausgefressen hast, früher oder diese Woche oder ein Christ kann nicht bewusst sündigen. Wenn du bewusst sündigst, dann bist du nicht wiedergeboren. Oder wir verlieren die Wiedergeburt, wenn wir bewusst sündigen. Und das ist sehr gefährlich. Gott rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und das gilt für den Moment, wo wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und das gilt immer wieder, immer neu für uns. Wir leben nicht dadurch, dass wir perfekt sind. Wir leben davon, dass wir Jesus kennengelernt haben, dass er unser Herr ist und dass er in Erbarmen immer bereit ist, neu anzufangen und neu uns zu vergeben und zu reinigen von Kopf bis zu Füße. Und dann erlebst du das gleich wie bei deiner Bekehrung. Du freust dich wieder und du weißt, dass du gereinigt von Kopf bis zu Füße bist. Ein Christ kann nicht sündigen bewusst, aber ein Christ sündigt aus Schwäche. Und Gott weiß und Jesus kennt unsere Schwäche. Und er ist voller Erbarmen für unsere Schwäche. Aber es bedeutet nicht, dass wir damit locker umgehen. Ich kann ja jetzt das und das machen, weil ich werde sowieso vergeben. Das ist ein sehr gefährlicher Pflaster zu sein. Amen. Das ist sehr gefährlich, weil damit praktisch mache ich das Opfer Jesu am Kreuz zunichten. Und es ist wichtig, dass wir als Christ etwas haben, was oft fehlt. Das ist die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes, wenn du wirklich Gott fürchtest, dann kannst du dich nicht respektlos benehmen im Gottesdienst. Dann kannst du nicht zu Hause überlegen, ob du zum Gottesdienst oder nicht kommst. Dann kannst du nicht reden über Dinge, die den Leib Christi angehen, irgendwie auf lockere Art und Weise. Ja. Ich weiß, wenn wir solche Pandemien, wir haben viel gelacht diese Woche. Und zwischendurch passe ich auch, muss ich aufpassen selber, dass wir nicht an Grenze kommen. Okay, aber okay. Ja, lassen wir einfach stehen. Aber Gott kennt unser Herz. Und wir wollen, dass auch im Haus Gottes irgendwie Freude und Spaß und irgendwie nicht zu religiös, aber dass unser Herz ist, Gott anzubeten und ihm anzuerkennen als der mächtige Schöpfer des ganzen Universums. Amen. Und so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, alle. Denn Gott ermahnt durch uns, so bittet wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das, was wir dieser Welt zu sagen haben. Und wenn du Langeweile in deinem Leben als Christ hast, dann frage ich mich, seit wie lange hast du nicht deine Nachbarn, deine Freunde, Leute, wo du einkaufen gehst oder die du kennst, nicht erzählst von Jesus und wie durch Jesus du versöhnt bist mit Gott. Es ist die wichtigste Botschaft unseres Lebens. Es ist unser Job. Ja. Das ist unser Job, wenn wir Christ sind, ist das unser Job, dafür zu beten, zu arbeiten, zu dienen und einfach alles tun, dass andere auch errettet werden. Und wenn du so ein lauwarme Christsein lebst, wo du Langeweile hast, dann kommst du auch auf blöde Gedanken. Aus Langeweile. Ja, die Bibel sagt schon, das Müßiggang ist der Anfang aller Laster. Okay? Aber Müßiggang hat keinen Platz bei den Christen. Als Christ sind wir Soldaten in der Armee Gottes und wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben einen Auftrag, aufzustehen. Am Morgen aufstehen und sagen, okay Gott, was willst du heute, dass ich für dich tun? Damit meine ich nicht, soll ich arbeiten oder nicht. Natürlich gehst du arbeiten. Aber Herr, was willst du, dass ich in deinem Auftrag tue, da wo ich bei der Arbeit bin? Herr, du und ich, wir sind ein starkes Team. Heute ist der Tag. Amen. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Okay, Gott hat Jesus, sein eigener Sohn, ihr Lieben. Dann denkst du, naja, es ist Gott, er hat keine Gefühle. Wirklich? Wirklich? Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Nur die Gefühle Gottes sind so viel größer als deine kleinen Gefühle. Er hat den, der von keiner Sünde gewusst hat, hat er für uns geopfert, damit wir die Gerechtigkeit Gottes wurde, damit wir versöhnt mit ihm sind und vor ihm stehen können und ihm sagen können, Papa, lieber Vater, ich weiß nicht, wo ich wäre in meinem Leben, wenn ich nicht zu meinem Papa im Himmel kommen kann und sagen kann, wow, du bist mein Burg, ich liebe dich. Papa, du bist das Ende aller Dinge. Amen. Das ist nicht meine Predigt, aber ich spürte im Anfang so eine, manchmal spüre ich so eine Lahmarschigkeit. Und wisst ihr was? Ich bin gerufen als Botschafterin an Christi Stadt. Und ich weiß es. Und deshalb ist mir nicht immer danach zu sagen, ja. Sie sagt, geh zu meinem Nachbar. Sondern ich bin gerufen, euch wach zu rütteln, euch vor Gott zu stellen. Amen. Yes. Wenn ich das einsagt. Amen. Okay. Aber nachdem ich diesen Eingang predigt losgelassen habe, Christine geht schon in Deckung. Da kommt das Eigentliche. Okay, ich möchte sprechen über Jesus nach der Auferstehung. Und ich weiß, dass Gott euer Herz kennt. Er kennt dein Herz, er weiß, was du denkst und er weiß, wo du stehst. Und Gott wird nie in einen Gottesdienst, er wird nie im Wort Gottes über dich hinausfahren und du verstehst gar nicht und es holt dich nicht ab. Der Heilige Geist ist für dich da, für dich Christian, für dich Michael, für mich und für dich Martin, ganz besonders. Amen. Für jede Einzelne und für Regi und für Christine und Malcolm, du brauchst es heute. Captain Morgan. Und so, ich nehme einen Text der Auferstehung. Und da wir heute eigentlich Evangelisation hatte, dachte ich, ja, aber die Leute, die Jesus kennen, die wissen nicht, die kennen nicht Tod, Auferstehung und so weiter. Aber wenn ich sehe, wir sind eher unter Christen, so weiß ich, dass ihr alle wisst, was passiert ist. Dass Jesus für uns, für euch, für mich gestorben ist. Das, was ich gelesen habe, dass er, obwohl er absolut schuldfrei war, ist gestorben wie ein Übeltäter. Aber eigentlich sind wir die Leute, die am Kreuz hängen müssten. Und die Wiedergeburt ist, sage ich jetzt im Livestream, ist, wenn du praktisch das öffentlich anerkennst, bekennst und aussprichst, dass du wirklich im Geist das akzeptierst, dass Jesus für dich gestorben, begraben, auferstanden ist. Okay, nächster Punkt. Jesus hatte 12 Jünger. Und diese 12 Jünger waren sich nicht bewusst, wie armselig, schwach und sündig die waren, genauso wie es heute ist. Wir leben einfach so, ja, ich bin, wie ich bin. Der andere ist stolz, ich bin doch nicht stolz. Naja, und dann hatte Jesus eine ziemliche Rosskur mit ihnen durchgemacht. Und die ist nötig. Je stolzer wir sind, desto mehr wir bestimmte Behandlung brauchen. Bestimmte Rosskur brauchen wir. Okay? Und die ist manchmal sehr heilsam. Wisst ihr warum? Weil wir so gleichgültig sind und weil wir so selbstzufrieden sind und weil wir denken, im Gegensatz zu denen und denen bin ich doch ganz toll. Und Gott sieht unser Herz und er erschüttert uns. Und das ist bei den Jüngern passiert. Vor der Auferstehung beziehungsweise vor dem Tod Jesu, da haben die sich zusammen noch überlegt und gestritten, wer der Größte unter ihnen war. Und Petrus wurden ja von Jesus als erster Apostel, als Leiter ernannt. Und dann hat Jesus sie gewarnt vor seinem Tod und hat gesagt, ihr werdet mich alle verlassen und ihr werdet mich alle verraten. Und der Erste, der aufstand, war Petrus. Das werden die alle machen, aber ich nicht. Das ist so, wie wir sind. Wir sind alle Petrus, diejenigen, die am meisten lachen darüber, am meisten. Okay? Und uns ist nicht bewusst, wie viel Schicht Stolz bei uns ist. Und deshalb, lass uns mal diesen Text anschauen. Das ist der Text nach der Auferstehung, Johannes 21, nach der Auferstehung. Jesus war nicht mehr bei ihnen, Und sie waren jetzt für sich allein. Und einige haben erzählt, ja, Jesus ist wiedergekommen, der ist auferstanden, aber irgendwie war das nicht wirklich durchgedrungen. Und ich lese mal diesen Text. Willst du mich mit Musik begleiten? Okay. Nach all diesen Dingen, die passiert sind, den Tod Jesu, offenbarte sich dann Jesus ein neues Mal, hat er es schon ein paar Mal gemacht, den Jünger am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander fast alle da. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne der Zebedeen, des Zebedeus und zwei andere seine Jünger. Und dann sagt Simon Petrus zu ihnen alle: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: Ah ja, so wollen wir mit dir gehen. Ich hätte fast gesagt: You're my. Sie ging hinaus, stieg in das Boot und in dieser Nacht finden sie nichts. Sie fingen nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antwortete ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechte des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fischer. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, der Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Es ist eine Sache des Herzens, Jesus zu erkennen. Deshalb hat Johannes ihn sofort erkannt. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz am Land voll große Fische, 153. Und obwohl es so viel waren, zerricht doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Und niemand unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wusste, dass es der Herr war. Herzensangelegenheit. Da kommt Jesus, nimmt das Brot, gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das war das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Okay, lass uns mal zurück zum Anfang. Jesus ist nicht mehr da. Und die Jünger haben eigentlich ihr ganzes Leben, an einem bestimmten Zeitpunkt Jesus gegeben. Jesus hat gesagt: Komm und folge mir nach, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und sie haben die Boten gelassen, sie haben ihre Familie hinterlassen. Aber was hatten die erwartet? Was war in ihrem Herzen? Wir werden irgendwelche menschlichen Vorteile. Wir werden irgendwie in ein menschlicher Reich zu Rechte von Jesus sitzen und zu Linke von Jesus. Und er wird das Königreich Israel wiederherstellen und wir werden seine Minister sein. Wir werden ganz groß und hoch und anerkannt sein. Und dann sahen sie Jesus verurteilt wie ein Verbrecher. Und keiner hat kapiert, dass Jesus für die Sünde, ihre eigene Sünde und die Sünde der ganzen Welt und die Sünde von Israel. Und dass er selbst ohne Schuld war, wie es im Jesaja 53 steht. Keiner hat das kapiert. Aber sie sahen, das ist ein Verbrecher. Und auf den sind wir nachgefolgt unser Leben lang. Und alle Hoffnungen waren zunichte gemacht worden. Der gleiche, ihr Lieben, wenn wir unser Leben bauen auf menschliche Karriere, auf menschliche Großankommen, auf, ich will irgendwo wichtig sein bei Menschen, wenn das der Hintergrund unserer Gedanken ist, dann gibt es den Zeitpunkt, wo alles zugrunde geht. Und hier war derjenige, den sie nachgefolgt waren, dafür haben sie ihr ganzes Leben aufgegeben, Familie aufgegeben, etc. Die sind ihm 3 Jahre nachgefolgt. Und alles mit dem Tod Jesu ist total zugrunde gegangen. Solange Jesus lebte mit ihnen, da gab es immer was zu essen und da gab es irgendwelche reiche Leute, die sie mit ihrem Habe und Spenden einfach auch gefolgt waren und haben ihnen alles gegeben, was sie brauchen. Und alles ist zugrunde gegangen. So ist es, ihr Lieben, wenn wir bauen in unsere Welt und auf Dinge dieser Welt. Wenn wir bauen unser Leben auf Dinge dieser Welt, dann gibt es früher oder später der Zeitpunkt, wo alles zu Ende ist. Und hier, das ist eine tiefe Sache des Herz. Nur Gott untersucht unser Herz und kann unsere Herzen sehen. Worauf baue ich? Worauf baue ich eigentlich am Ende? Und hier war also Jesus weg. Und alles war mit Jesus weg. Woher sollten die wissen, wie es weitergeht? Das Objekt ihrer Liebe, ihrer Anbetung war weg. Und dann meldete sich die ganz normale menschliche Bedürfnis. Ich habe Hunger. Und Petrus, der von Jesus eingesetzt war als Leiter, aber am meisten praktisch gedemütigt unter alle Jünger, war immer noch der Leiter. Und er war immer noch, in seiner Motivationsgabe war er derjenige, der am schnellsten gesprochen hat. Und er sagt einfach, was soll's? Was soll's? Ich gehe fischen. Kennst du dieses Wort, was soll's? Das ist die Tür offen, auch als Christ. Es ist die Tür offen zu Entmutigung, Resignation. Und es bedeutet, ich quittiere Jesus. Aber vielleicht hast du Jesus nie gekannt. Vielleicht hast du Jesus gern nachgefolgt, um irgendwelche menschlichen Vorteile. Und deshalb ist es sehr gesund, wenn alles mal zusammenfällt. Weil damit werden unsere Motivation voll gereinigt. Und das ist, was Jesus will von Zeit zu Zeit. So, Petrus sagt, ich gehe zurück in meinen Beruf. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ich gehe wieder fischen, was sollst? Und dann sagen die alle, ja, wir gehen auch mit. Und der ganze Gang geht zurück. Und ihr Lieben, was ist das? Das ist, wenn man Entscheidungen trifft, wo man, nachdem man herrliche Dinge erlebt hat, Zeichen und Wunder erlebt hat, die Herrlichkeit der Nähe Gottes, wo man einfach die Wunder Jesus gesehen hat und so weiter. Und plötzlich einfach dann zurück allein als Mensch da steht und Gott nicht mehr fragt. Mein Verstand ersetzt Gott. Und sie sagen alle, ich gehe fischen. Alle sagen, was soll's? Ich mache jetzt, was mir im Herzen wichtig ist, was ich denke, was richtig ist. Schließlich ist mein Verstand doch auch wichtig. Schließlich muss man leben. Armseliges Leben, wenn wir nichts anderes haben, außer unseren Verstand und unsere Gedanken und unsere Gedanken über dieses Leben, unsere Rente, unsere ich muss mein Brot verdienen und so weiter. Das alles ist nicht falsch, aber das alles ist untergeordnet. Das Größte, was es gibt, ihr Lieben, das ist, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, eine Freundschaft mit dir haben will. Und er kennt das Ziel deines Lebens, was er sich ausgedacht hat, bevor du in diese Welt gekommen bist. Und alles, was du tust, vernünftigerweise, wird dich nicht zufriedenstellen. Es wird dein Verstand befriedigen. Ja, es ist vernünftig. Die ganze Familie sagt, ja, es ist vernünftig. Oh, die und der, die sind vernünftig. Okay. Aber Leben in Hinblick und mit einer Freundschaft zu dem Schöpfer des ganzen Universums, der sein ganzes Leben, sein Sohn, ist auch sein Leben. Wenn du ein Vater bist, dann weißt du, dein Sohn, deine Tochter ist wie dein Leben. Es wird dein eigenes. Und Gott hat sein eigenes gegeben, damit er mit dir eine Freundschaft, eine Beziehung haben kann. Versteht ihr, welcher Preis er bezahlt hat? Und wenn wir das nicht als kostbar erachtet, dann treten wir das auf die Füße. Und das Resultat davon ist, oh ja, ich gehe fischen. Schwöre ich auch. Wir gehen alle fischen. Und das Resultat ist, die sind in der Mitte des Wassers, es ist dunkel, es ist nachts, da ist keine Orientierung, plum, plum, plum. Die werfen die Netzen, plum, plum, plum. Und es ist kein einziger Fisch da, sie sind depressiv. Am liebsten würde sie Schluss mit allem machen. Ich bin sicher, dass manche unter denen gedacht hat, was soll's? So zu leben hat keinen Sinn. Klar! Mach Schluss damit, dann. Sei ehrlich und tu's. Weißt du warum? Wenn du ohne Gott lebst, hat es sowieso keinen Sinn, weil du sowieso in die Hölle kommst. Der Unterschied ist, dass das Leben kurz ist und die Ewigkeit unheimlich lang ist. Ich weiß, dass ich euch provoziere heute. Aber ich spüre, dass es dran ist. Auch im Livestream. So, die gehen alle fischen. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Es ist dunkel in ihrer Seele. Sie erwarten nichts mehr. Woher sollten sie wissen, dass die Pläne Gottes fantastisch sind? Die Pläne Gottes, das war, dass sie die 12 Apostel sind und dass darauf der ganze Leib Christi gebaut ist. Woher sollten Sie das wissen? Aber genau da fängt der Vertrauen an. Genau da ist es so, wenn du beherrscht bist von deinem Verstand, dann ist das der Stolz deines Verstand, dass du dir ausdenkst, wie es sein könnte, wie es ist, wie es nicht ist. Und du baust auf deinen Stolz, weil dein Verstand ist nur Stolz. Und das Gegenteil davon ist, dieses Stolz abgeben und einfach Gott neu mein Leben geben und sagen, ich vertraue dir, ich verstehe dich nicht, Gott. Woher hätten sie den Plan Gottes verstehen können? Der Plan Gottes ist so viel höher, so viel größer, so viel Wunderbares. Woher willst du in dein Stolz das alles durchblicken? Du kannst es nicht durchblicken. Und deshalb bleibt es nur ein. Ich gebe mein Vertrauen Gott, weil ich ihm liebe, weil ich auf sein Wort, in sein Wort sehe ich, wer er ist. Im Geist sehe ich ihn, ich spüre seine Gegenwart und Jesus ist hier und er sieht dein Herz. Es gibt niemand, an dem du dich hängen kannst, dein Leben lang, außer an Gott und sein Sohn Jesus und den Heiligen Geist, der unsere Leiter hier auf dieser Erde ist. Und alles andere ist sowieso Sünde. Weil Gott sagt, wenn ihr Götze habt, das ist ein Groll für mich, sagt er. Und wenn jemand hier sagt, ich kann nicht vertrauen. Vertrauen, okay, erstens, Gott hat dieses Vertrauen verdient. Aber du kannst es nicht sehen, weil du blind bist, okay? Aber Vertrauen ist nicht etwas, wo der andere das verdienen muss durch seine gute Tat. Hat er alles gemacht. Aber Vertrauen gebe ich freiwillig. Ich entscheide mich, das Wort Gottes zu nehmen und zu sagen, Jesus, du bist das Wort. Und plötzlich merkst du, alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Billy Graham kennt. Billy Graham war ein unheimlich, war ein großer Evangelist, großartiger Evangelist. Und er war ein sehr, sehr, sehr gebildeter, intelligenter Mann. Und er hatte immer Fragen an die Bibel, Alt, Neues Testament. Und es hat nicht aufgehört. Und irgendwann mal stand er vor Gott. Er hat gesagt, ich bleibe vor dir, bis ich durchbreche. Und da hat er irgendwann mal gesagt, okay Gott, ich entscheide mich jetzt. Ich entscheide mich, dieses Wort Gott, Alt und Neues Testament, so zu nehmen, wie es ist. Es ist dein Wort. Und von dem Moment an ist sein Leben ein Erfolg geworden. Und das ist Vertrauen. Und ich kann auch absolut das bestätigen, das einfach bezeugen. Das ist, was man einmal tut bei Wiedergeburt und was man immer wieder im Leben tut. Immer wieder, wenn Fragen aufkommen. Gott, du bist der Schöpfer des ganzen Universums. Und ich übergebe dir mein Leben und dein Wort, Herr Jesus. Und Glauben fängt nicht damit an, dass ich denk, und dann habe ich alles rausgekriegt, was ich gedacht habe. Du wirst nie mit deiner verstandsmäßigen Kontrolle Gott verstehen können. Es fängt mit Vertrauen. Ich sage einfach, ich entscheide mich. Und es ist no return. Es ist eine Entscheidung ein für alle Mal im Leben. Und wenn du die nicht getan hast, lieber Mann, liebe Frau, dann bist du nicht wirklich wiedergeboren. Punkt. Es ist ein Punkt ohne Return. No return. Und wir erleben hier diese Geschichte, die Liebe Jesu. Okay? Schlechte Nachricht der Jünger. Ich will fischen gehen. Dann plumpen die da mitten im Wasser. Keine Fische. Der Magen knurrt, die sind fertig. Die sind fertig geistlich, haben keine Erwartung mehr, haben so viel erwartet. Die sind fertig menschlich, haben alles aufgegeben. Und dann noch kommt, dass sie Hunger haben. Der Magen knurrt und da ist keine Hilfe in Sicht. Und genau zu diesem Zeitpunkt sehen sie am Ufer ein Feuer. Da ist ein Licht am Ufer. Und da sehen sie eine Silhouette, aber sie können nicht erkennen, wer es ist. Wisst ihr was? Jesus kommt immer, das ist meine Erfahrung und die Erfahrung des Wort Gottes. Jesus kommt, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Ich habe Freunde gehabt, die am Rande des Suizid waren, wollten sich goldenen Schuss geben. Und der eine, der erzählt immer, um Mitternacht habe ich meine Spritze genommen und ich bin auf den Klo gegangen und ich wollte mir einen goldenen Schuss geben. Und ich war da, ich habe meine Spritze genommen und plötzlich kam mir der Gedanke, was ist mit Gott, Jesus, was ist mit der Ewigkeit? Und dann hat er gesagt, Gott, wenn es dich gibt, wenn das die Wahrheit ist, dann übergebe ich dir alle meine Spritze. Und anstatt sich den goldenen Schuss zu geben, hat er die ganze Spritze im Klo geschmissen. Und von dem Moment war er frei. Und er ist ein fantastischer Prediger des Evangeliums geworden. Ein Mann voller Glauben, ein sehr guter Musiker außerdem auch. Gott hat ihm von dem Moment, wo er einen Schnitt gemacht hat mit seinem Selbstmitleid, alles eigentlich an sich selbst glauben, ich müsste eigentlich was machen, aber ich schaff's nicht und jetzt gebe ich auf, weil ich es nicht schaffe. Gott sagt, ist doch gut, dass du es nicht schaffen kannst. Ich bin auf der anderen Seite. Ich sehe dich. Und ich sehe dein Herz. Und ich strecke dir die Hand aus. Das ist genau, was in diesem Text ist. Sie sehen das Feuer, sie sehen die Silhouette. Und Jesus sieht. Er hat sie die ganze Zeit gesehen. Jesus ist auferstanden. Und er begleitet sie überall. Er ist hier in diesem Raum heute Abend. Und er sieht die Herz. Dann sagt er einfach total liebevoll. Er hätte ja sagen können, religiös, okay, jetzt seid ihr bereit, mir nachzufolgen, für mich zu sterben. Seid mal religiös jetzt und fangen Gottesdienst an. Jesus steht am Ufer und er sieht das Herz der Leute. Er sieht ihre knurrende Magen und er sagt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und das ist so, wie Jesus immer kommt. Jesus kommt an den Punkt, wo wir nicht mehr können. Wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, mein Vater war eigentlich Atheist, und ich könnte an Gott nicht glauben. Ich hätte gern gewollt, aber ich könnte nicht, könnte nicht, könnte nicht. Verstandsmäßig, einfach der Feind war auf dem Plan in meine Gedanken. Und dann habe ich, er hat es zugelassen, dass ich so am Ende kam, dass ich nicht mehr nachdenken könnte. Ich war so am Ende. Und wenn wir zu viel kontrollieren durch unsere Gedanken, dann führt er uns am Ende auch mit unserem Gedanken, dass wir fast nicht mehr denken können. Ist gut so. Ist schmerzhaft. Aber es ist gut. Und dann gab es nur noch ein Ding, was ich machen könnte. Und plötzlich kam vom Heiligen Geist eine große Sehnsucht in mir. Ich habe mich hingekniet mit meiner Freundin und eine Freundin, die Christin war. Und ich habe vor Zeugen einfach gesagt, Jesus. Und ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dir gibt, dann glaube ich, dass du hier bist. Und ich gebe dir Seele, Leib und Geist, alles, was ich habe. Und bumm, auf den Moment wusste ich, dass Gott da ist. Und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und es hat sich nie geändert. Das war der 19. April 1974. Und dann bin ich aufgestanden und niemand hat mir gesagt, wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du das Reich Gott nicht sehen. Niemand hat mir, ich war katholisch vom Hintergrund, ich hatte keine Beziehung zu Jesus. Wir kannten das nicht. Niemand hat mir das gesagt. Es ist passiert. Ich bin wiedergeboren, ohne dass ich das wusste, dass es das gab. Und ich war ein veränderter Mensch. Die Ziel meines Lebens war anderes. Ich liebte Malerei über alles, war meine Götze. Und ich habe gesagt, Helga, meine Malerei muss ich ändern, mein Leben muss ich ändern. Ich hatte Freunde und ich wusste plötzlich, dass es falsch war, unmoralische Beziehungen zu haben, ins Bett zu gehen, andere Wort. Wenn einem danach ist und solche Dinge. Ich wusste, dass es ein Groll, dass es Sünde ist und dass das bereinigt werden muss. Und am nächsten Tag kam ich im Jesus-Center und genau das Thema der Abend war diese Unmoralität. Und ich habe geweint und geweint, 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 geweint. Und das kann man nicht mit dem Verstand machen. Ich habe geweint, weil ich meine Sünde gesehen habe. Und ich glaube, ich habe geweint, weil die ganze Traurigkeit Jesu in mir war. Die Traurigkeit, der Heilige Geist hat mir diese Traurigkeit gegeben. Und ich habe geweint, geweint, geweint. Das Thema der Abend war Maria aus Magdala, die große Sünderin. Und dann kam Am Sonntag ging ich ihm für das erste Mal in so einen Jugendgottesdienst. Ich war 28 damals. Und dann kam der Prediger, der ein sehr prophetischer Mann, kam auf der Kanzel und sagte, ich wollte über ein bestimmtes Thema sprechen. Aber der Heilige Geist hat mir das Thema Maria aus Magdala gezeigt. Und dann hat er mein ganzes Leben beschrieben. Ja. Und so habe ich den Heiligen Geist kennengelernt. Und dann hat er am Ende gesagt, und Maria aus Magdala, die man auch nennt Maria Magdalena, obwohl sie so eine große Sünderin war, wurde die erste Frau, die gerufen von Jesus war, als Predigerin. Und das ist meine Berufung. Die habe ich nicht an den Abend bekommen. Die habe ich ein halbes Jahr und ein Jahr danach immer wieder. Aber Gott hat schon bei meiner Berufung zu mir gesprochen. Verstehst du, die Ziele Gottes mit uns sind so anders als unsere verstandsmäßige kleine Ziele. Aber wenn wir sehr stolz sind, dann denken wir, mein Verstand ist alles. Ja. Meine Gedanken sind höher als Gottes Gedanken. Was für ein Stolz, was für ein Stolz, ihr Lieben. Es bringt uns direkt in die Hölle. Weil es steht geschrieben, Gott widersteht den Stolz, aber den Demütigen gibt er Gnade. Was heißt, Gott widersteht den Stolz? Er sieht den Stolz ankommen und sagt, nee, bleib da, nicht näher zu mir. Und dann kommt jemand, der total demütig ist und der zerbrochen ist. Und er sagt, Gott, ich bin so zerbrochen. Ich kann selber keine Lösung finden für mein Leben. Bitte übernimm mein Leben. Willst du die Teile, die kaputt sind von meinem Leben, ich übergebe sie dir, Jesus. Bitte repariere mein Leben. Und Jesus sagt, dich nehme ich. Gott wohnt bei denen, die zerbrochene Herzen sind. So, Jesus kommt, sieht ihr Herz und es ist genau heute Abend das Gleiche mit dir. Er sieht das, was du wirklich brauchst, verlangst, nötig hättest. Aber das Ding ist, entweder sagst du, nö, das mache ich selber. Keiner hilft mir, ich muss mir selber helfen, stolz. Oder du legst diesen Stolz ab und du sagst, Gott, ich gebe auf. Ich gebe auf und ich lege jetzt mein Leben vor dir. Mach mit meinem Leben, was du willst. Das ist der Punkt der Kapitulation. Und das ist bei der Großartigkeit von Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, der überlegt dir mal, er will eine Beziehung mit uns haben. Er will mein Freund sein. Jesus will mein Bräutigam sein. Und er will, dass ich Zeichen und Wunder tun. Er will mir übernatürliche Kräfte geben. Und das haben wir auch schon. Braucht nur die Hand auszulegen und der Heilige Geist kommt und buff, Leute spüren das. Dieser Gott will dein Freund sein. Und wir sind manchmal so dumm, dass wir sagen, nee, mein Verstand, nee, ich weiß doch besser. Ja, und diskutieren, argumentieren, ich weiß es doch besser. Nee. Und deshalb musste die Jünger und Petrus so eine Rosskur erleben. Okay? Ich nehme noch einen kleinen Punkt und dann beten wir. Jesus sagt, also er merkt, sie haben Hunger. Jesus kommt, sieht dein Herz und er weiß, wo es bei dir klemmt. Du weißt es nicht. Du denkst, aber Jesus weiß es und sieht es. Er hat mehr als Röntgenaugen. Er sieht, wo es klemmt. Vielleicht sind Generationsflüchten in dein Leben. Er sieht, wo die Wurzel ist. Und er setzt genau da an. Bei den Jüngern, habt ihr nichts zu essen? Nein, haben wir nicht. Dann sagt er, es ist ganz einfach für ihn, Werft das Netz aus zu Rechter des Boots, so werdet ihr finden. Jesus setzt an, wo wir die Not haben. Und er verwandelt das, was kaputt ist, das, was zerbrochen ist, da, wo Mangel ist, er verwandelt es in eine Fülle, die nicht menschlich ist. Das, was Gott dir gibt, ist nicht, was Menschen dir gibt. Es ist so viel, 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 viel mehr. Was wäre mein Leben, wenn ich das getan hätte, was ich so gern gemacht habe? Malen, Malerei und Kunst und dies und das. Eigentlich war mein Leben völlig am Ende. Stellt euch vor, ich hätte widerstanden, ich hätte mich durchgeboxt, ich weiß es besser, nein! Ja? Anstatt einfach zu sagen, hier ist mein Leben. Mach du was Neues. Und nach ein halbes Jahr war ich ein neuer Mensch. Ich war an dem Abend schon ein neuer Mensch. Aber Leute haben mir nach ein halbes Jahr gesehen und ohne, dass sie mich kannte, haben die gesagt, die Frau ist wiedergeboren, weil ich mich so verändert hatte nach außen. Und Gott hat radikal aufgeräumt. Ich konnte nicht mehr malen. Bestimmte Dinge habe ich verloren. Aber was ich gewonnen habe, die Freundschaft zu den Schöpfer des ganzen Universums. Gereinigt zu sein von meiner Sünde durch den Tod Jesu Christi, sein Sohn, für mich persönlich. Ist das nicht mehr wert als alles andere? Alles andere ist Dreck. So wie Paulus sagt, er sagt, ich achte alles in meinem Leben für Dreck gegen die Erkenntnis Jesu Christi. Nur Jesus zu erkennen. Und ich will nur ein Ding hier sagen. Wir haben das gehört. Wir kennen die Geschichte. Aber ich will im Vers 11 oder zwei Dinge. Das eine ist, Johannes erkennt Jesus. Und Petrus, denken wir an den Schatz, Petrus hat jetzt im Boot 350 Fische oder so, er ist ein Reich, er könnte ein reicher Unternehmer sein. Wenn er jetzt Geld, 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 raffgierig, 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 hätte er Jesus verpasst und er wäre direkt in die Hölle gegangen. So ist das. Aber er hört von Johannes, das ist Jesus, das ist der Herr. Und voll angezogen springt er ins Wasser. Das ist die Art, wie wir Jesus nachfolgen. Wenn Jesus dich nicht mehr wert ist als alles andere, dann gibt es Dinge, die dich binden. Und du kannst nicht Jesus nachfolgen und das und das und das und das auch noch. Sondern es gibt einen Moment, wo man sich ins Wasser wirft, auch voll angezogen ist. Ist völlig egal. Hauptsache, geh nicht weg, Jesus, Jesus, ich schwimme. Bleib, ich muss dich ergreifen. Das ist die Art, wie wir unser Leben Jesus geben. Und dann heißt es, und das ist das Letzte, was ich sagen wollte, sie holte die Fische, also mit dem Netz am Lande. Und dann steht ein kleiner Satz, und die Netzen zerbrachen nicht. Ihr Lieben, Parallelstelle, Lukas 5, 11, da steht geschrieben, das erste Mal, wo Jesus so eine wunderbare Fischfang ihn gegeben hat, dann hieß es, sie haben so viel genommen, dass die Netze zerbrachen. Und hier steht es, sie haben so viel genommen, aber die Netze sind nicht zerrissen. Was ist das für eine Botschaft da hinten? Das ist eine prophetische Botschaft auch für uns als Gemeinde. Ich denke, dass wir früher der Grund, wo man nicht total eins, sei es im Leib Christi in der Stadt oder in einer Gemeinde, oder in eine Familie oder als Ehepaar. Es ist immer Stolz. Wenn irgendetwas macht, dass man nicht wirklich eins im Geist, du fühlst dich wie so ein toten Gewicht, irgendwo in einer Gemeinschaft, du fühlst dich nicht akzeptiert, du fühlst dich nicht angenommen, du fühlst dich abgelehnt, am Ende ist es immer Stolz. Die anderen denken vielleicht nicht mal so über dich, aber du kriegst nie kontrollmäßig die Anerkennung, die du haben möchtest, weil du dich immer siehst aus die Mitte. Und das ist in ganz groß jetzt, aber es kann in ganz klein auch so sein zu Hause. Uneinstimmigkeit haben immer, immer an der Wurzel mit Stolz zu tun. Wie schaffen wir Einheit? Immer, indem wir alle, besonders die Leiter, sich demütigen. Immer erstmal suchen, Herr, wo hapert es bei mir? Ja? Wir haben wieder vor dem Gottesdienst heute, haben wir mal wieder im Licht wandeln, gestern im Licht gewandelt, bis wir wirklich absolut rein und die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gott hier ist. Ohne das ist die Gegenwart Gottes nicht da. Aber Jesus ist hier heute Abend. Und er ist da, wenn wir unseren Stolz bekennen. Und die anderen sind natürlich auch. Aber die dickste, die Jesus verhindert. Weil es hat was zu tun. Es ist unmöglich, eine wirkliche Einheit zu haben, wenn du nicht die Sache beim Namen nennst. Wenn du sagst, du hat mich verletzt, der hat mich verletzt, der hat Nonsens, der, ne. Nein, Bibilolo, ich, Herr, was habe ich gemacht? Ja, du hast das und das gesagt, das war nicht okay, der Ton war nicht okay, du hast dich irgendwo überhoben da und so kann keine Einheit sein. Die Herrlichkeit Gottes ist da nicht da. Amen. Gott widersteht den Stolz, den Demütiger gibt er Gnade. So, was für eine Gnade, dass wir uns überhaupt demütigen können, dass wir einfach Jesus immer wieder neu fragen können. Dann stehen wir vor ihm und er sagt, das und das und das. Und dann entscheiden wir uns, hinzugehen. Und natürlich ist es schwierig. Natürlich, wenn wir sehr stolz sind, haben wir Probleme. Aber je stolzer du bist, desto schwieriger ist es. Je mehr du dich daran gewöhnst, dich zu demütigen, desto einfacher wird es. Weil was soll dein Ansehen? Na, sowieso scheiße. Geh doch ohne Ansehen in die Hölle. Das nützt dir gar nicht. Aber geh doch, oder umgekehrt, nimm dein Ansehen als das Wichtigste in dein Leben und lauf damit in die Hölle. Oder verlier dein Ansehen vor Menschen und du bist von Gott geliebt, du bist vom Vater geliebt. Ja, und du gehst hin und du bekennst etwas und du demütigst und du denkst, ich verliere das Gesicht und plötzlich ist die Liebe Jesu da. Er liebt dich so sehr und der Heilige Geist füllt dich neu und du spürst seine Gegenwart. Du fängst an, Engel zu sehen, weil du dann praktisch in der unsichtbaren Welt anfängst zu sehen. Diejenigen, die rein sein, sind, die werden Gott sehen. Und das stimmt. Alles, was in der Bibel steht, stimmt. Es gibt nichts, was detailmäßig ist und nicht wirklich stimmt. Wir bekommen es zu verstehen durch Offenbarung des Geistes. Nicht durch Verstehen analytisch mit unserem Verstand, sondern durch Offenbarung des Geistes. Und das ist wiederum etwas, wo wir demütig sein müssen. Wir beten, wir sagen, Gott, ich verstehe es nicht, was ist das? Und wir warten auf ihn und er gibt uns Offenbarung und dann klickt es. Und das ist wie ein Schatz in uns. Das ist der Schatz im Acker. Jesus ist der Schatz im Acker. Aber Jesus ist auch das Wort Gottes. Offenbarung des Wort Gottes ist ein Schatz im Acker.